Feinschmeckertouren Folge 055.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in Sausenheim in der Pfalz. Wir sitzen zusammen mit Matthias Krämer von Brauart. Er braut dort Craftbier. Hallo Matthias.
Hallo.
Und ja, wir reden jetzt gleich mit ihm darüber, wie er darauf kommt, Craftbier zu machen, auch in der Weingegend, wie er dazu kommt, die Bierstile zu entwickeln. Und auf die Namen auch seiner Biere, die Etiketten und überhaupt sind wir gespannt, was er uns gleich noch überhaupt so erzählt über seine kleine Kraftbierbrauerei. Ich habe noch die Erinnerung an Bier ganz präsent, als ich Kind, Jugendliche war in Bad Urach, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, hatten wir zwei Brauereien, Olb und Quenzer. Und immer wenn die Bier gemacht haben, dann ist so durch die Altstadt dieser Malzduft gezogen und den habe ich heute noch in der Nase. Leider gibt's beide Brauereien nicht mehr, weil ja irgendwie sind viele Brauereien in der Vergangenheit weggefallen. Die Konzentration der Brauereien ja wurde immer stärker auf ein paar wenige. Auch der Geschmack von Bier ist immer mehr in Richtung Mainstream-Geschmack gegangen. Also für mich ist die Aromenvielfalt unterwegs total verloren gegangen. Und jetzt einfach mal die Frage an dich, wie kommst du dazu, jetzt in der Zeit zu sagen, ich braue Bier, ich mache mich auf den Weg mit einer kleinen Brauerei und schau mal, was ich auf dem Markt quasi reißen kann.
Genau aus dem Grund. Nee, so einfach ist das. Nein, in der Tat muss ich ganz klein bisschen ausholen, weil es war nicht nur meine Idee, das zu machen, sondern das war auch die Idee von Markus Adler. Das ist mein Geschäftspartner, der leider zum 31.12. letztes Jahr ausgestiegen ist. Wir kennen uns übers Musikmachen. Wir haben in der Band gespielt und Markus ist ein unglaublicher Fan der belgischen Bierkultur. Fährt auch jedes Jahr mehrmals nach Belgien und England, um dort Biere zu verkosten und einfach die ganze Kultur aufzusaugen und zu schauen, was da einfach so passiert. Als er dann von diesen Trips dann zurückkam und wir uns im Proberaum wieder getroffen haben, hat er sich dann immer sehr lautstark beschwert, dass wieder eine ganz große Brauerei, seine Lieblingsbrauerei, ne, aufgekauft hat und die Biere dann einfach nicht mehr so geschmeckt haben oder schmecken, wie es vorher war. Ja. Und da hat er dann als immer sehr provokant hinterhergeschoben und irgendwann mache ich mein eigenes Bier und dann können sie mich all gern haben.
Ja.
Und dann hat er gesagt, okay Markus, wenn du weißt, was du willst und ich weiß, wie man das macht, dann sollten wir uns zusammenschließen und sollten Bier machen. Und das war 2008, also ich sag mal, weit bevor die Craftbier-Welle überhaupt hier losging. Also da konnte mit dem Begriff Craftbier auch noch keiner was anfangen hier. Mhm. Haben wir dann entschlossen, wir machen das und haben das erstmal als Hobbybrauer gemacht. Und 2011 haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen da ein Gewerbe draus. Dann haben wir uns unsere erste Anlage gekauft und haben dann angefangen zu brauen und verschiedene Bierstile zu entwickeln. Und es ist dann halt auch wirklich in der Tat so, wie du es eben auch gesagt hast, dass die deutsche Bierlandschaft, ich würde das in weiten Teilen, ich sage bewusst weiten Teilen nicht komplett, auch nicht mehr als deutsche Bierkultur bezeichnen. Das ist eine Tradition und keine Kultur, was da in weiten Teilen stattfindet. Und dem wollten wir als unser Teil auch dazu beitragen, um das wieder in die richtige Richtung zu lenken. Bier ist ein regionales Produkt, Bier sollte frisch getrunken werden aus der Region und wir können dann mit dieser ganzen Zusammenschließerei und immer größer werdenden Brauereien, wo es dann eigentlich am Ende nur noch ein biochemischer Prozess ist, der da abgewickelt wird und möglichst optimiert und möglichst billig zu arbeiten, das ist nicht unsere Philosophie. Und da ich aus der Weinbranche komme und in der Weinbranche gibt es diese Individualität noch, wollten wir das natürlich im Bier auch darstellen und haben dann uns dazu entschlossen, die Biere jetzt auch individuell zu machen. Und zwar auch nicht nur dann abgekupfert die Bierstile aus den entsprechenden Ländern, sondern wir wollten dann immer auch noch unseren eigenen Anstrich ein bisschen geben. Zum Beispiel, wir machen das Bier jetzt nicht mehr, aber als allererste Bier, das wir gemacht haben, war unser Admirale. Das ist ein belgisches Triple. Und wir haben dann eine belgische Hefe genommen, waren in der Malzschüttung schon ziemlich experimentierfreudig für Triple und haben dann uns auch entschlossen, mit Hocharomasorten zu arbeiten, Hopfensorten zu arbeiten. Und nicht mit dem Standard, was die Belgier machen, ja, diese Kontinentalhopfensorten, die ein bisschen Bitternis, ein bisschen was grasig, Teeartiges bringen und wenig Fruchten. Wir wollten dann halt das Ganze in so einen gelben Fruchtkorb verwandeln. Also auch da haben wir dann versucht, ein bisschen was Eigenes reinzubringen.
Ja, das finde ich total cool, weil was ich jetzt schon direkt wieder rausgehört habe, ist das Handwerk, das dahinter steckt, dass ihr das ja auch macht und was in den großen Brauereien letztendlich total verloren gegangen ist, weil alles voll automatisiert passiert.
Definitiv, das ist eigentlich auch schade und man sieht, dass auch die großen Brauereien, sie haben vordergründig, haben sie eine gewisse Wertschätzung gegenüber ihrem Produkt, aber wenn man mal ins Detail geht und das hinterfragt, finde ich die nicht mehr. Man hat das schon allein bei Brauereiführung. Wenn man mal eine Brauereiführung in der großen Brauerei macht, ich habe in der großen Brauerei gearbeitet, ich weiß, wie das läuft, dauert in der Regel 2 Stunden, davon sind dann 1,5 bis 1,75 Stunden läuft man durch die Brauerei und betrachtet den technischen Prozess bis ins Kleinste. Dann kommt man in der Schalander, trinkt ein Bier, kriegt eine Scheibe Fleischkäse und dann geht man wieder. Und wenn man zum Kraftbrauer geht, ihr habt es vorhin selbst, wie lange haben wir gebraucht, um die Brauerei anzugucken? 5 Minuten, ne?
So sieht's aus.
Und jetzt reden wir dann 1 Stunde über das Bier, ne? Ja. Und über die Philosophie. Und das ist die Wertschöpfung, die mir da irgendwo fehlt, ne?
Ja, das stimmt, ja. Apropos Wein, du hast das gerade anklingen lassen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Machst du das schon immer? Hast du das schon immer gemacht oder? Wo kommst du her? Du kommst also aus dem Weinbereich eigentlich.
Ja, und das hier, der Standort hier, ist auch das ehemalige Weingut meiner Eltern. Ich bin die 5. Generation hier auf dem Hof. Wir haben bis letztes Jahr haben wir auch noch Weinbergsflächen bewirtschaftet, allerdings nur Trauben produziert und Trauben verkauft. Okay. Kein Wein mehr gemacht. Seit Anfang der 80er Jahre wird hier kein Wein mehr ausgebaut. Und dementsprechend sind die ganzen Räumlichkeiten leer und es war relativ einfach, da eine Brauerei reinzubauen. Ne? Die Infrastruktur war da, man konnte das relativ simpel machen. Ich komme ursprünglich aus der Weinbranche, ich bin auch gelernter Weinhandelsküfer und bin da auch ein bisschen rumgekommen. Ich habe nicht nur also im Studium dann für Brauerei gearbeitet, aber wie gesagt, ursprünglich aus der Weinbranche. War dann auch zuletzt an der Mosel für eine große Weingenossenschaft tätig, einmal als technischer Betriebsleiter und auf der anderen Seite als Winemaker und war für dann als Winemaker auch für Promotion-Touren verantwortlich und war dann so ein bisschen im skandinavischen Europa, Nordamerika unterwegs und habe da halt gelernt, wie schön es eigentlich ist, so ein wertiges Produkt zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreten. Es ist großartig, gerade in der Weinbranche. Es wird fast nie über Wein gesprochen, ohne nicht gleichzeitig über Essen zu sprechen. Die Leute, mit denen man zusammenkommt, das sind alles Genussmenschen. Das sind Leute mit einer Menschen mit einer gewissen Lebensfreude. Das hat man in keiner anderen Branche. Das ist einfach großartig. Und das ist ein Bier, ist das ein bisschen durchgegangen. So der Vertriebsteil im klassischen Bier, ich sage jetzt nochmal bewusst klassisch Bier, nicht Kraftbier. Da laufen dann Merchandiser draußen in der Gegend rum und gehen in die LEH-Märkte rein. Und das sind dann reine Verkaufsgespräche, ob die jetzt Glühbirnen oder Bier verkaufen, ist am Ende des Tages kein großer Unterschied. Und das ist das, was im Kraftbier so viel, mir so viel bedeutet im Moment.
Ja, das sehen wir genauso. Das ist relativ emotionslos geworden, das Bier trinken. Und das ist das, was uns auch so gut gefällt am Kraftbier, dass da wirklich einerseits echt Emotionen, Leidenschaft der Bierbrauer, so wie von dir ja auch drinsteckt, das merkt man auch, das hört man auch, wenn du es davon erzählst. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese Aromenvielfalt. Jetzt stelle ich mir die Frage, es gibt ja schon auch echt viel an Kraftbier wieder auf dem Markt, finde ich. Aber woher nimmst du dann persönlich jetzt nochmal deine Ideen für den Stil, vielleicht von anderen Stil, den es noch nicht gibt, wie machst du das?
Das ist eigentlich wie in jedem anderen Job auch. Das heißt, man guckt sich einfach mal um, was es auf der Welt gibt. Und es gibt so viel auf der Welt. Und wenn man dann, sage ich mal, auch dann über es schafft, sich gedanklich und geistig so frei zu machen, dass man über dieses klassische Bierthema hinwegschaut, dann ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten. Gerade am Rande, ich arbeite ja auch mit dem Sebastian Sauer von Freigeist Bierkultur zusammen und er hat auch einen ganz noch wesentlich intensiveren Ansatz, als ich das habe. Er bereist die ganze Welt. Er war zum Beispiel in Nordkorea in Urlaub, hat mir, glaube ich, im letzten Podcast drüber gesprochen. Oder er hat eine ganz lange Reise gehabt in allen Balkanstaaten und da ist er dann bei irgendwelchen Großmütterchen in die Küche gegangen, die dann dieser Biervorläufer quasi mit Backhefe in der Küche in alten Tupper-Schüsseln dann vergehren. Da holt man seine Inspiration her, indem man einfach guckt, was wurde denn früher handwerklich gemacht, was gab's denn? Dann kann man das mit was Neuem kombinieren. Es ist am Ende ist es genauso wie Musik machen oder in der Spitzengastronomie. Das ist eine gewisse Kreativität. Man muss einfach sich auch Freiräume schaffen. Ich verbinde das immer gerne. Ich gehe gerne spazieren lang, im langen Spaziergang und dann lässt man seine Gedanken einfach mal schweifen und irgendwann kommt da mal eine Idee. Das ist fast vorprogrammiert.
Ja, wenn du Musiker bist, was spielst du?
Ich war Sänger.
Sänger, okay. Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch fast vermutet. Ich war Gitarrist früher.
Ehrlich?
Ja, klar.
Was denn Musikrichtung?
Ah ja, hören durch alles, genau wie du sagst, die Inspiration über alles, ob das Öffnen, Feuer ist, Level 42, ja. Santana, Led Zeppelin, Kashmir, Tina,
Hotz, ich hasse es.
Ja? Led Zeppelin oder Kashmir?
Kashmir. Ja. Led Zeppelin finde ich cool, aber Kashmir, das geht nicht an mich, das ist so melancholisch so.
Oh. Ah, das passt. Ist aber die Zeppelin eigentlich immer, ne?
Na, ich finde das immer so extrem.
Ja, das ist schon wahr. Komischerweise habe ich zu Led Zeppelin nie so den Zugang gefunden, aber Kashmir finde ich großartig.
Ja, super. Ja, genau. Ja, und ja, wenn du das machst, ich habe übrigens das drittletzte Live-Konzert von denen erleben dürfen. Das war mein erstes großes Konzert.
Wow, cool.
Ja, genau. Also mit John Bonham an den Arms, genau. Das Frankfurter Festhalle, das weiß ich noch ganz genau. Am nächsten Tag Santana. Und dann Santana hat genudelt 3,5 Stunden. Wir waren hallendicht schon an, dann wollten wir rausgehen. Auf einmal ein Aufschrei durch die ganze Halle. Dann kam Jimmy Page auf die Bühne. Und dann haben die zwei sich eine halbe Stunde lang ein Gitarrenduell vom Feinsten geliefert. Das war eine Sternstunde des Rock.
Oh, wunderbar.
Genau. Wunderbar. Aber jetzt müssen wir wieder zurück. Ich merke, ich schweife gerade ab. Meine Idee war einfach oder die Frage, du musst ja auch improvisieren in der Musik.
Ja.
Kannst du das bei deinen Biersorten machen?
Im gewissen Rahmen natürlich. Man hat schon vorher einen ziemlich klaren Plan, was man machen möchte. Ne? Das ist nicht so, dass man jetzt wie bei einem Solo dann einfach der Muse freien Lauf lässt, weil man hat die Lauflisten, man hat ja einen Prozess vor sich, ne? Man muss ja einmeischen, also muss man sich ja schon Gedanken machen, was man an Zutaten und Rohstoffen braucht. Das kommt natürlich gerade in diesem Prototyp-Bereich vor, dass man sich was vorgenommen hat und hat seinen Bestand nicht richtig gecheckt und es fehlt irgendwas, ne? Und dann fängt man schon ein bisschen ins Improvisieren an und dann passieren auch spannende Sachen, ne? Das kann dann schon passieren. Aber in der Regel ist für Improvisation relativ wenig Platz. Man plant vorher schon intensiv, was man tut.
Okay. Ja, wie kommst du dann auch auf die Namen, die ja sehr außergewöhnlich sind und deine Layouts für deine verschiedenen Produkte? Du machst ja auch saisonal mal unterschiedlich oder nicht immer das Gleiche, ne?
Ja, also vielleicht gerade da noch vorab zwei Worte dazu. Wir haben ein Kernsortiment, 5 Bieren und darüber hinaus machen wir dann 3 saisonale Biere, die es jedes Jahr wieder gibt und darüber hinaus dann immer solche One-Offs, klassische Craft-Bier-Kreationen, die es dann bloß einmal geben wird und nie mehr. So ist das grundsätzlich mal aufgebaut. Die Namen, da war auch immer Markus bei vielen mit involviert. Wir machen erst ein Bier und dann überlegen wir, wie das heißen könnte am Ende. Und das ist dann auch, das ist eher so ein spontaner, improvisierter Prozess. Man hat natürlich dadurch, dass man das Bier schon mal gebraut hat, auch wenn es dann quasi in Anführungsstrichen nur als Prototyp ist, hat man ja dann quasi schon eine Zeit lang mit dem Bier gelebt und gearbeitet. Und zum Beispiel auf unser Six-Gun bezogen, wir haben das mit 6 verschiedenen Hopfensorten gemacht. Und Markus ist so ein bisschen Cineast und wir mögen beide so ein bisschen Comics und halt Serien. Und Six-Gun ist der amerikanische Revolver mit 6 Schuss.
Ja.
Und da haben wir dann nach dem Brauen, beim Brauen so ein bisschen feuchtfröhlich zusammengesessen. Dann kam der Name Six Gun. Und wir hatten dann damals auch die Idee gehabt, dass man für das Etikett einen Comic zeichnen müsste, wo dann quasi ein Cowboy in so einen Revolver Hopfenblüten reinsteckt.
Cool, also,
diese Dinge kommen einfach. Ne? Das ist man, aber nochmal gerade, ich hatte es vorhin schon angedeutet, es ist wichtig, dass man sich die Freiräume für Kreativität lässt, dass man auch Kreativität zulässt. Man muss auch mal einfach bewusst sitzen und sich Freizeit gönnen, ein Bier trinken oder auch eins mehr trinken und dann einfach Ideen fließen lassen. Da kommt natürlich auch dumm Zeug bei rum, das ist schon klar.
Auch das macht Spaß.
Ja, gut. Aber es ist auch immer mal wieder was Gutes dabei.
Richtig, ja. Ja, ich glaube,
oftmals entstehen daraus ja dann auch Dinge, die man vorher so gar nicht nachgedacht hat und dann sind es ganz coole Sachen.
Definitiv.
Das ist der Wert der Muse.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Absolut. Wir hatten jetzt aktuell hatten wir einen Prototyp gemacht für Frankfurt, für die Kraft. Wir wollten ein Bier im Stil von des New England IPAs machen. Mhm. Ich sage jetzt bewusst im Stil, weil diese Puddeltrüben, Getränke, ich kann das optisch nicht so haben. Ne? Das spricht mich nicht an. Aber die Idee hinten dran ist super. Wir wollen sowas haben, allerdings sage ich mal schon als Naturtrüb, aber nicht so trüb, dass man glaubt, man hätte ein Glas voll Schlamm. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das. Das hat meine Frau dann kreiert. Sie ist jetzt an Markus' Stelle nachgerückt. Und da haben wir uns halt über einen Namen auch überlegt. Und sie kam dann, das ging über irgendeinen, also sie ist jetzt keine, die Sterne vergottet, aber wir haben irgendwo gelesen, dass die Venus irgendwo jetzt was, weiß ich, irgendwo steht. Und dann kam mir natürlich, meine Frau hat das Bier gemacht, die Venus steht gerade irgendwo, ich kenne mich da nicht aus. Ne? Also dann passt ja eigentlich die Venus, meine Frau, im Hopfenrausch. Und dann haben wir halt ein Bier gemacht, das er mit 20 Gramm Hopfen pro Liter gemacht hat, so wie es so halt so ein New England IPA ist. Zum Beispiel unser stärksten Hopf des Biers, Bloodline, ist gerade mit 6 Gramm Hopfen pro Liter. Und dann sind wir schon auf 20. Also da kam zum Beispiel dieser Name her. Kam dann auch quasi eher aus so einer feuchtfröhlichen Lastbier-Muse-Zeit heraus.
Das finde ich ja total spannend, dass du sagst, deine Frau mischt auch mit beim Bierbrauen. Ich habe gelesen, dass früher ja die die Frauen zu Hause gebraut haben.
Ja.
Im Grund sind das die eigentlichen Homebrewerinnen. Ja. Genau. Und irgendwie der Bierkonsum wird ja doch aber hauptsächlich von Männern ja genossen. Wie ist das jetzt mit dieser Craft-Bier-Szene? Trinken jetzt da immer mehr Frauen auch Bier oder?
Das ist für mich natürlich erstmal, was ich da jetzt von mir gebe, ist ein rein subjektives Empfinden. Aber für mich entwickelt sich das ganz klar, dass mehr Frauen auf Bierfestivals sind, als das bei anderen, ich sag mal, Genussmessen der Fall ist. Sie trinken auch viel sehr bittere, sehr hopfige Biere. Das ist mir durchaus jetzt in den letzten Jahren richtig, richtig aufgefallen.
Ja, ich mag das auch sehr gern. Also sehr bitter,
ja,
aber dann doch auch schöne Aromen dann wieder dabei. Ja. Das brauche ich, ja. Und diese Bitterness, die mag ich dann auch.
Und das ist ja, man bekommt ja so ein Gespür für seine Leute, die da einem gegenüber sitzen. Ich habe noch nie so oft falsch gelegen wie jetzt in dieser Kraftbierzeit. Wenn dann ein Pärchen kommt und bestellt Biere, habe ich zumindest am Anfang immer das bittere, intensivere, abgefahrenere Bier ihm hingestellt und dann haben sie es gerade, dann hat sie das gestanden. Ich habe da noch nie so oft falsch gelegen wie in der letzten Zeit.
Okay, ist interessant.
Ja. Jetzt so langsam habe ich es verstanden, aber es hat eine Zeit lang gedauert, weil man hätte es ja doch eher erwartet, dass jetzt der Kerl, der dabei ist, der Bierenthusiast ist und das intensivere Geschmackserleben haben will, aber das ist nicht so.
Kommt vielleicht auch aus der Zeit, was wir vorher gesprochen haben, wo der Geschmack relativ mainstreamig war, wo vielleicht auch, das mutmaße ich jetzt, ohne dass ich jemand zu nahe treten will, dass vielleicht ja die Männer sich manchmal auch schwer tun, diese enorme Aromenvielfalt, die in manchen von den Kraftbieren drinnen steckt, aufzunehmen. Weil man weiß ja auch aus der Weinszene, die Frauen sind durchaus sehr gute Sommeliers, weil die einfach sehr, sehr gut diese Geschmäcker, die einzelnen Geschmacksstoffe, die Aromen wahrnehmen können und auch beschreiben können.
Ja, das ist definitiv so. Ich kenne das ja aus der Weinbranche, dass es sehr viele sehr gute Winemakerinnen gibt. Mhm. Definitiv, das ist so. Ich finde es aber auch, wenn man so Theorien wälzt, würde ich sagen, dass halt die Männer mehr an diesen Industriebiergeschmack adaptiert sind über die Zeit hinweg. Dass das eher daher kommt und die Frauen da ein bisschen offener sind, weil das Industriebier, also ich sehe jetzt das klassische Pilz nicht in der Hand von der Frau, ne, und das klassische Craftbier dann schon eher, ne, weil es dann halt doch wieder was Komplexeres ist, wo es, ich sag mal, wo es nicht nur um die Wirkung geht, sondern um den,
es ist nicht nur den Geschmack.
Ja, sondern der Geschmack.
Und den Genuss.
Ja, definitiv, das ist so, ne. Ja. Das ist nicht das Werkzeug zum Vergessen, sagen wir
also.
So.
Also das heißt, du würdest dann, vielleicht könnte man darüber philosophieren, dass man sagt, die Männer haben den geschmacklichen Tunnelblick und die Frauen das geschmackliche Sammeln und...
Sammeln von Aromen.
Sammeln,
ja. Ja, genau. Ja, ich meine, aber man kann es ja drin halt
nee, kann man nicht. Das ist schon viel gemutmaßt in der Diskussion gerade. Ja, aber gesagt, es ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Wobei auf den Craftbeer-Festivals natürlich auch ganz, ganz viele Männer da sind, die speziell danach suchen. Ne? Also gesagt, das ist so mein subjektiver Eindruck
von Seite der Theke. Ich finde es auf jeden Fall ganz toll, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen in den Fachzeitschriften, und wir haben das Buch daheim, Kraftbier, ein Meisterstück für Männer. Da habe ich auch nachgelesen. Immer mehr Frauen machen ja jetzt auch Biere, also Kraftbiere.
Ja, das stimmt. Wenn man es mal so im Verhältnis sieht, hat die Kraftbierbewegung schon dazu beigetragen, dass mehr Frauen in diesem Bierthema drin sind. Habe ich schon den Eindruck. Es gibt ja gerade so jetzt Freiburg unten da, ne, die Emma, die das verdammt gut macht von den Piraten, die Frau, die da mischt. Das sind noch ein paar Beispiele draußen auch. Dann gibt es eine ganze Reihe von Bloggerinnen, die über Bier bloggen. Also da bin ich auch immer wieder überrascht. Ich kenne die gar nicht alle. Ich lerne die jetzt immer so nach und nach auf den Festivals kennen. Mhm. Das sind wirklich viele, die sich dieser Muse dahin geben inzwischen.
Mhm. Jetzt kommen wir mal zurück zu deinen Biere. Die haben wir ja kennengelernt auf der Brauart, gell? Artbrau. Genau. Brauart bist du auf der Artbrau in Heilbronn. Total coole Location, dieses Eisenbahnmuseum, wo diese Kraftbiermesse stattgefunden hat. Ich war total begeistert von deinen Bieren, bin ich auch übrigens immer noch, weil ich das toll finde, auch die Frucht, die du da mit reinbringst. Wie ist es denn mit diesem Blood Light Double Red IPA?
Ja.
Blutorange, Pinie, Hopfenbitter stand.
Ja.
Und steht hier auch immer noch auf deinem Schild. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Wir hatten gesagt, also Markus und ich, wir waren uns einig, dass wir kein IPA machen, weil es gibt tausende von IPAs da draußen, die alle fantastisch sind. Und dann habe ich gesagt, und das Tausendste braucht man nicht. Es hat dann bei Double IPAs wird es dann schon ein bisschen weniger und dann noch mit einer roten Farbe wird es dann noch überschaubarer. Ich sag mal, das ist dann der Grund, wo ich sage, das ist eine Sache, wo wir uns austoben können. Und wir wollten natürlich auch ein Bier haben, das, sage ich mal, ein IPA ähnlich ist, das gut gestopft ist, eine markante Bittere hat. Und daher kam dann so langsam, das war eigentlich die nötige Konsequenz daraus, wenn man sagt, man liebt hopfengestopfte Biere, will aber kein IPA machen, dann bleibt das Pale Ale und Double IPA im Grunde. Ne? Und daher kam dann die Idee. Der Name dazu, das war dann auch wieder ein Prozess. Das war Markus seine Idee mit dem Namen, weil Markus, sein Hauptjob ist, der ist in der Drogenberatung in Mannheim tätig. Bloodlight bedeutet, sind so rote Lichter, kurz bevor man von so einem Drogenflash da ins Bewusstsein verliert, dann sieht man die wohl vor Augen. Daher kannte er den Begriff. Als er dann das erste Mal das in der Hand hatte und hat die Farbe gesehen, dann ist ihm das eigentlich gesagt, hey, meine Klienten, die erzählen mir da immer was von Bloodlights und deshalb heißt das Bier so. Und dann passt das natürlich nicht nur von der Farbe, sondern es ist natürlich auch so bitter und so fruchtig, dass es in allen Formen extrem ist, dass man kurz davor ist, seine Sinne zu verlieren.
Also muss man
total mit
Augenmaß genießen.
Was ja, genau. Das so Bieren steht.
Also naja, das 8 Volt echt spannend. Hat das, ne?
Ja.
Das ist ja auch schon eine Ansage. Ne?
Ja.
Magst du noch was trinken? Weil ich lasse mir noch was laufen.
Ja, gerne.
Ja, ich würde auch nicht Nein sagen. Wie sieht es denn aus mit diesem Cascadian Dark Ale? Ja,
das habe ich jetzt im Moment leider nicht am Hahn, weil dafür haben wir im Moment das Root of Evil. Mhm. Ich muss sagen, ich habe hier 6 Hähne und das sind eigentlich 6 zu wenig, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, genau.
Da mussten wir jetzt irgendwas weglassen.
Und was Root of Evil, was kann ich mir darunter vorstellen?
Das hatte ich auf der Artbrau dabei, das ist dieses von Nordkorea inspirierte Bier, das ich mit Sebastian Sauer gemacht
habe. Ja, total cool. Da waren wir völlig begeistert von dem Bier. Das möchte ich bitte haben.
Genau.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen für unsere Hörer, die jetzt leider nicht in den Genuss des Bieres kommen.
Also, The Root of Evil, Sebastian Sauer ist ein guter Freund von mir. Wir haben schon ein paar Biere zusammen gemacht und er möchte bei mir, oder wir arbeiten zusammen gerade bei sehr speziellen Sachen. Er macht normalerweise, verkauft er größere Chargen, aber ich sag mir jetzt, von so speziellen Bieren ist es dann schwierig und dann mache ich die für und mit ihm. Sebastian war letztes Jahr in Nordkorea in Urlaub. Er ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die nicht alles glaubt, was er liest, sondern er will das selbst sehen. Das ist auch ein Grund, warum er die ganze Welt bereist. Und da hat gesagt, man hört viel über Nordkorea und er hat gesagt, er möchte das selbst sehen und möchte es selbst sehen, was da passiert. Das war der Grund, warum er gesagt hat, er fährt nach Nordkorea und hat sich dann dort von einem Bier inspirieren lassen. Und das ist dann auch wie es dann halt so oft ist, wenn man irgendwo ist und sagt, man möchte ein Bier zu irgendeinem Thema machen, dann überlegt man jetzt in dem Fall zum Beispiel, was konsumieren die Menschen oder was wächst in Nordkorea, was können die verwenden? Und in Nordkorea ist natürlich, wie in ganz Asien, Reis. Ingwer ist eine große Nummer. Dann ist Nordkorea, wächst wohl sehr, sehr viel Ginseng, haben wir verwendet. Seetang wird da viel gegessen. Auch in Asien sehr bekannt ist Kimchi. Das ist China-Kohl mit Chili, milchsauer vergoren. Und mit Kimchi-Kulturen haben wir das Bier dann ein bisschen milchsauer angesäuert.
Also cool. Ich finde, das trifft's absolut auf den Punkt, weil genau die Aromen habe ich nicht nur in der Nase, sondern auch echt im Mund.
Es ist perfekt. Also ich muss sagen, es ist auch schon fast wieder alles getrunken. Ich bin ein bisschen traurig, weil gerade jetzt zu dem Wetter da draußen, ne, das ist ja kein Frühjahrssonne mehr, das ist ja schon fast Hochsommer, ist es halt perfekt, ne, durch diese leichte Säure, die da drin ist, das Erfrischende von dem Ingwer und dem Ginseng, das gibt halt einen richtig guten Durchtrinker. Das ist halt auch eine Sache, wo ich unwahrscheinlich viel Wert drauf lege, dass die Drinkability da ist.
Ja.
Das heißt, wir mögen gerne extreme Biere auch machen, aber es soll nicht so extrem sein, dass man es nicht trinken kann. Und auch selbst beim Bloodlight, was unser extremstes Bier ist, wir haben dann geguckt, dass wir 80 Bitter, neben den 80 Bittereinheiten auch einen gewissen Malzkörper dann kreieren, eine gewisse Restsüße haben, dass das Ganze in ein harmonisches Grundfundament eingefettet ist. Und das ist das, was uns immer am Herzen liegt, weil wir trinken ja selbst gerne Bier und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man sich in der reinen Analysenschlacht hingibt und sagt, ich habe 80 Bittereinheiten und mache das dann knochentrocken ohne ein Gramm Restzucker oder Dextrine drin, dass es ein bisschen vollmundig macht, dann ist das nicht harmonisch, dann macht es auch keinen Spaß, das zu trinken. Das muss man, denke ich, immer berücksichtigen. Und das machen wir natürlich auch bei den extremen Bieren. Wir haben für Sebastian, mit Sebastian und für die Fette Kuh in Köln zwei Biere gemacht. Das eine war ein Bier mit Avocado und das andere mit Süßkartoffeln. Und auch da, das klingt ja alles erstmal sehr abgefahren, aber da war es uns auch wieder sehr wichtig, dass wir das in einen richtig guten Grundkörper reinpacken und dass es trinkbar ist. Das ist immer wichtig.
Jetzt hat man echt... Ja, den Mund wässrig gemacht nach diesem Bloodlight Double Red. Ich glaube, ich würde noch einen Schluck davon probieren.
Ja, gern.
Ja, super. Aber nebenbei, also das klingt jetzt nicht so, dass ihr ein Reinheitsgebot-Fetischisten seid. Muss man, glaube ich, auch nicht. Aber ist auch kein Problem, oder?
Nein, muss man nicht. Soll man auch nicht. Weil nämlich genau da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was wir hier im Moment haben, ist eine Biertradition und keine Bierkultur mehr. Dieses Reinheitsgebot, das hatte durchaus seine Daseinsberechtigung gehabt. Das, was daraus geworden ist, das ist einfach nur noch eine Persiflage. Ich finde es echt schlimm, weil man kann unter dem Deckmantel des Reinheitsgebotes kann man schon diverse Sachen machen, wo der Verbraucher einfach nicht weiß. Das ist erlaubt in die Rohstoff, also sei es in die Grundstoffchemie einzugreifen, ich darf Wasser komplett entsalzen, ich darf ins Malz ein bisschen eingreifen, ich darf Hopfenextrakt und diverse Dinge machen. Und dann passt das für mich eigentlich nicht mehr zusammen. Ich muss sagen, ich finde den Begriff rein auch total gräulich. Da kann ich so richtig überhaupt gar nichts mit anfangen. Und deshalb wird ja auch von diesem Verband der deutschen Kreativbrauer wird ja ein Natürlichkeitsgebot verlangt. Und das ist das, wo ich dann sage, vollkommen richtig, warum darf eine große industriell brauende Brauerei ein Wasser komplett entsalzen oder darf Hopfenextrakt verwenden? Und wenn wir Koriander einsetzen oder Orangenschalen oder Gewürze oder Reis, ist das böse. Das kann mir keiner wirklich erklären. Selbst wenn man es versuchen würde, würde es nicht glauben. Das ist nicht zu erklären. Und deshalb fordern wir nach wie vor einfach ein Natürlichkeitsgebot, dass alle natürlichen Zutaten erlaubt sind. Es gibt da jetzt auch innerhalb der Kraftbewegung einen kleinen Trend, so in der Ecke. Das sind ein, zwei Brauereien, die sehr provozieren wollen, die auch mit künstlichen Aromen anfangen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Das kann ich nicht verstehen, kannst nicht nachvollziehen und lehne ich komplett ab.
Ja, das können wir nicht
unterstützen. Das unterstützen wir voll.
Richtig. Weil das ist eigentlich der Punkt. Also, solange die Rohstoffe und die Grundzutaten, die ihr verwendet, einfach gut sind, natürlich sind, ist ja alles gut.
Ja, natürlich.
Wo kriegst du die her? Was verwendet ihr für?
Also die Basis, also wir gucken natürlich, dass wo es geht, wir auch in der Region bleiben. Mhm. Das heißt, unsere Basismalze kommen aus Rheinhessen. Das ist dann quasi von Bockenheim Richtung Bad Kreuznach, Mainz da hoch. Das ist auch eines der größten deutschen Braugerste-Anbaugebiete und da gibt es etliche Mälzereien. Und da arbeiten wir im Basismalz-Segment mit einer ganz kleinen zusammen. Das ist eine inhabergeführte Mälzerei in Bad Kreuznach, die Nahmalz. Da kommen unsere Basismalze her, Spezialmalze. Bekommen wir dann ein paar von der Ortschaft unten dran. Da ist eine größere Malzgruppe Bestmalz. Die macht dort sehr gute Spezialmalze. Also jetzt nichts gegen Bestmalz. Ich will bloß meine Basismalze da nicht kaufen, weil ich natürlich gerne, sagen wir, auch das Handwerk unterstütze und diese kleine familiengeführte Metzerei ist mir dann ein klein wenig näher als der Konzern. Wobei Bestmalz wirklich verdammt gute Malze macht. Auch die Spezialmalze kaufe ich da sehr gerne. Darüber hinaus gibt es aber diverse Spezialmalze, die auf dem deutschen Markt nicht zu haben sind. Da müssen wir dann auf die Ursprungsländer zurückgreifen, also Belgien, Frankreich und England. Wie die Malze machen, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Sie schmecken definitiv anders und kosten zwar auch ein Schweinegeld, aber es lohnt sich immer. Hopfen ist es dann wieder so, da gehen wir aus der Region wieder weg. Wir arbeiten mit fast keinen deutschen Hopfensorten. Das ist einfach, weil wenn guter deutscher Hopfen kommt, stützt sich jeder drauf und was jeder macht, wollen wir nicht machen. Dann macht es für uns mehr Sinn, uns in Amerika, Neuseeland, Australien zu bedienen. Was halt nicht heißt, dass wir das ablehnen würden, ne? Also das will ich natürlich nicht sagen. Unser Brauwasser, ist unser Stadtwasser hier. Da wird jeder normal ausgebildete Brauer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir 17 Grad deutsche Härte hier haben. Wir sagen, viel kannst du kein Bier draus machen. Das sehen wir komplett anders. Das ist natürlich dann anders, aber es gibt Biere mit Charakter. Und das ist ja das, worum es geht, dass man auch die Regionalität immer wieder ein bisschen mit spiegelt. Dann sind wir hier in der Pfalz natürlich mehr als verwöhnt. Pfalz heißt ja auch die Toskana des Nordens. Hier, wir haben einen riesigen Gemüsegarten vor der Haustür. Hier wächst alles an Obst, was man sich vorstellen kann. Dementsprechend gibt es ja auch große Großhändler, wo wir dann an Rohstoffe rankommen. Zum Beispiel die Avocados, Süßkartoffeln. Das haben wir dann alles hier aus der Umgebung bekommen.
Jetzt sind wir schon beim Essen. Cool. Und ich denke jetzt gerade an die Wein- und Food-Pairings. Gibt es schon immer quasi. Und ist bekannt, wir haben in Südafrika kennengelernt, dass dort jetzt Essen von Tees begleitet werden. Aber durch das, dass die Craft-Biere ja auch so ja eine tolle Aromenvielfalt mit sich bringen, kann ich mir ja auch gut vorstellen, dass es bald dann so sein wird, dass ich essen gehe und habe dann ein Craft-Bier-Pairing dabei. Macht ihr sowas? Vielleicht mit dem Restaurant zusammen?
Ja, immer mal wieder. Das war eigentlich von... Aus der Anfangszeit war das ein erklärtes Ziel von uns, dass wir dem Bier einen ähnlichen Stellenwert geben wollen wie dem Wein. Mhm. Es ist natürlich jetzt nicht in 3 Jahren durchführbar, dieser Plan, aber wir arbeiten hart dran. Wir haben Restaurants und es ist auch so, dass gerade im Bereich der gehobenen Gastronomie ist das Feld ja sehr, sehr eng. Auch da wird ja immer wieder nach neuen Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten gesucht. Und da kann man schon auch einige Akzente setzen. Also jetzt keinen Trend auslösen, aber Akzente kann man da setzen. Das ist auch relativ einfach. Man kriegt dann diese Gastronomen auch an der Ehre ein bisschen gepackt, wenn ich dann da reinkomme. Ich genieße das, wenn ich in so ein Restaurant komme und habe eine ausführliche Weinkarte. Und dann sage ich dann immer zu dem guten Herrn, guck dir das an, du hast hier eine Weinkarte wie ein Telefonbuch und dann verkaufst du Krombacher, Karlsberg, Jever. Das hat, denk mal darüber nach. Das hat, dann geht denen auch langsam Licht auf. Aber da sieht man, was aus dem Bier in den letzten Jahren geworden ist. Ne?
Ja, ja.
Da gibt's jetzt Gegenbewegungen.
Schön.
Und da sind wir dran und gerade ich esse für mein Leben gern und genieße das zu paaren. Und auch hier, wir haben ein riesen Spargelanbaugebiet hier. Man kann Spargel auch wunderbar mit Bier kombinieren, gerade wenn man sehr fein hopfige Biere hat. Das passt hervorragend.
Mhm.
Leider Gottes ist uns da die halbe Welt wieder voraus. Hab mich gerade jetzt die Tage mit jemandem unterhalten, der kam aus dem Italienurlaub zurück und dort gibt es ganze Restaurants, die nur noch Bier-Pairings anbieten und keine Wein-Pairings mehr. Ich meine, das ist auch irgendwo denen ihrer Kultur und Tradition geschuldet. Das ist, die Jugend will ja irgendwo ein bisschen dagegen gehen und ich meine, Italien ist jetzt das Weinland schlechthin und hat mit Bier nie was am Hut gehabt. Das heißt, die können an das Thema Bier sehr unbedarft rangehen und darüber natürlich ihren Protest finden, indem sie sagen, wir lassen den Wein jetzt mal Wein sein und machen dann Bier dazu. Wir hoffen, dass wir das natürlich hier bei uns ein Stück weit auch dann irgendwann durchgesetzt bekommen.
Also das haben wir schon in den letzten Jahren auch vermehrt dort in Italien immer wieder festgestellt, dass tatsächlich, also auch die Bierflaschen schon aussehen wie Champagnerflaschen, ja. Und auch ein Preis da aufgerufen wird.
Ja.
Und zwar völlig zu Recht, weil das ein richtig hervorragender Laden. Wir haben da schon echt in besternten Restaurants auch gegessen, wo wir dann dieses Pairing hatten. Und das passt einfach auch gut. Ja. Also ich trinke ja auch gern Wein oder wir beide trinken
auch gern Wein.
Klar, ne? Die Vielfalt macht es ja auch aus. Ne?
Ja.
Und ich suche mir dann meistens erstmal den Wein aus oder aber aus Bier und dann gucke ich, was esse ich denn dazu. Was würdest du jetzt zum Beispiel zu diesem Blood Light Double Red IPA, was ich hier im Glas habe und was wunderbar rot schimmert, wir hatten uns schon in Böckingen über die Farbe und die Nähe zum Trollinger unterhalten.
Ja, genau, richtig, ja.
Was würdest du da jetzt dazu empfehlen? Also Spargel wäre... Ja. Super, aber glaube ich nicht zu dem, oder?
Naja, das wird der Spargel total kaputt machen.
Genau.
Das würde dann nicht funktionieren. Also da muss es auf jeden Fall was Kräftiges sein. Also dunkles Fleisch mit dunklen Soßen, ich sag gut gewürzte Gerichte, deftiges Essen. Hier in der Pfalz, ne, würde ich jetzt sagen, so eine gute fette Bratwurst mit Kraut geht da gut mit.
Oh, bestimmt.
Ja.
Ich krieg Hunger.
Ich habe schon lange Hunger.
Oder wenn wir es dann ein bisschen internationaler betrachten, Burger. Sind so Burger, Spare Ribs, Barbecue, sind alles, was schwer süß ist, passt da gut dazu. Weil man braucht dann schon auch ein Gericht, das sich durch diese extreme Frucht und Bitternis dann einen Weg bahnen kann.
Das stimmt.
Ja, super. Also das hat total Spaß gemacht, mit dir über deine kleine Brauerei zu sprechen, über deine Biere, über deine Bierstile, über die Aromen. Jetzt haben wir dich ja, wie gesagt, auf der Messe kennengelernt und wir haben hier das Vergnügen, deine Biere zu trinken. Wir würden die gerne auch mal bei uns zu Hause trinken. Hm? Wo bekommen wir die?
Hier. Das ist doch. Nee, also es ist so, wir arbeiten natürlich am Vertrieb. Wir haben uns jetzt erstmal regional aufgestellt. Wir machen viel jetzt hier um den Kirchturm drumherum. Man kann mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Wir können verschicken. Wir machen keinen Online-Shop, weil wir fokussieren das Geschäft mit dem Fachhandel. Und wir stehen so jetzt auch hier im weiteren Umfeld bis Karlsruhe runter, Bierpunkt, bis Köln hoch, Hopfenrausch, Bier macht schön. So, da sind wir vertreten. In diesen, ich glaube, da ist auch der eine oder andere Online-Versand bei diesen Händlern mit angeschlossen, okay, wo man das bekommt. Oder wie gesagt, und wenn man jetzt gerade keinen in der Nähe hat, entweder uns empfehlen in dem örtlichen Craft-Bier-Shop, ne? Ja. Oder uns einfach eine E-Mail schreiben, dann verschicken wir das.
Gut, und da brauchen wir aber, wenn wir dich empfehlen wollen, brauchen wir deine Internetadresse auf jeden Fall dazu. Und die heißt wie?
www.brau-art.com.
Wunderbar.
Super. Ja, dann sind wir auch schon ziemlich am Schluss. Wir haben am Schluss immer so eine kleine Fragerunde, so einen Schnelldurchlauf, wie wir immer sagen. Das heißt, kurze Frage, bitte um kurze, spontane Antwort, weil es kommt immer ganz gut. Und so kennen wir dich auch, haben wir dich kennengelernt. Was war dein erstes Bier, das du getrunken hast?
Ich habe keine Ahnung. Doch, ich kann mich genau daran erinnern, wie es schmeckt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und zwar war das beim Markus im Keller, beim Billardspielen. Er sagt, Matthias, so wie ich dich kenne, blond und hopfig. Und er sagt, genau. Und dann war es ein gut gehopftes belgisches Bier, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Okay, cool. Okay.
Und wenn es nur eine Biersorte gäbe, welche wäre deine?
Schnell und spontan, gell?
Denk ruhig in Ruhe nach.
Ein Old Age IPA. Also ein Real Ale, handgepumpt, mit wenig Kohlensäure, nicht ganz kalt, mit einem eher Kontinentalhopfen, bisschen teeig, bisschen grasig, definitiv.
Da denke ich an die Pubs in London.
Exakt.
Genau, das Bild hatte ich vor.
Wenn ich in England unterwegs bin, dann gucke ich auch immer, bevor ich in den Pub reingehe, haben die Bier-Engines? Und nein, dann geht's ins nächste.
Genau.
Richtig, genau. Die sind handgepumpt, das war ja auch super, genau. Ja, vielleicht hilft das ja für die Beantwortung der nächsten Frage. Wenn du 2 Wochen jeden Tag das Gleiche trinken müsstest, wofür würdest du dich entscheiden?
Genau dafür.
Was, für die 25 Zapfhähne? Oder?
Es wär ein Real Ale. Es wäre definitiv ein Real Ale.
Okay, okay.
Es hat ein gut konditioniertes Real Ale.
Okay, und um welches Bier probieren zu können, würdest du wirklich richtig große Opfer bringen?
Also ich muss mal, das kann ich nur ganz schwer beantworten, weil ich wüsste im Moment nicht, weil so diese ganzen hochgepriesenen Biere, die hatte ich schon irgendwo mal. Mein Bruder lebt in Kalifornien, der kommt einmal im Jahr zurück, also Pliny the Elder, Pliny the Younger hatte ich schon von The Russian River ganz viel, ich hatte von The Stone, hatte ich schon ganz viel gehabt, ich hatte das Westfleteren hatte ich schon gehabt, also es hat von daher...
Nee, also du bist durch?
Durch kann man nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit noch einen Haufen Biere, die ich nicht kenne. Ne? Weil wie gesagt, da ich so nicht weiß, wüsste ich nicht. Ich sage immer, ein guter Freund von mir war auf einer Messe gewesen, da war er an einem Stand, da war 20 Meter Schlange. Und neben links und rechts war nichts. Und da hat er gesagt, es gibt kein Bier der Welt, das sich lohnt, eine halbe Stunde dafür anzustehen. Er hat gesagt, das muss ich die anderen außenrum probieren. Ich würde das ähnlich betrachten.
Stimmt.
Okay. So, und auf welchen trinkkulinarischen Luxus könntest du mühelos verzichten?
Whisky.
Whisky? Ausgerechnet Whisky?
Ja.
Whisky, hat John Connery mal gesagt, ist hochprozentiges Bier.
Das ist korrekt, aber da trinke ich lieber das Bier mit Kohlensäure und ein bisschen mit Hopfen. Die Zuhörer mögen mir verzeihen, Whisky ist für mich ein nicht zu verstehendes Mysterium und ist für mich eine nicht wirklich hochwertige Spirituose. Ein riesiger Mythos drumherum. Das heißt, für mich zum Beispiel sind hochwertige Spirituosen Gin. Ist eine sehr künstlerisch hochwertige Spirituose für mich. Also da geht es in die richtige Richtung. Whisky ist, wenn man es einfach auseinander nimmt und ganz ketzerisch sagt, ist es ein Doppelkorn, das im Holzfass gelegen hat.
Ja, klare Ansage. Stimmt. Ja, gibt es für dich zum Abschluss ein Recht auf Genuss?
Ein Recht auf Genuss? Aber natürlich. Auf jeden Fall. Das Recht hat jeder und jeder sollte sich das Recht auch rausnehmen, weil das eigentlich der Inhalt unseres Lebens ist oder das Salz in der Suppe des Lebens. Ja. Oder nicht. So irgendwie irgendwas Philosophisches sollte man sich jetzt außenrum vorstellen. Auf jeden Fall, es ist ganz, ganz wichtig. Man merkt auch, dass das hier in Deutschland wieder ankommt, dass der Genuss das Zentrum eigentlich ist. Hat jetzt jeder ein großes Auto, es hat jeder ein Handy und fährt mindestens zweimal im Jahr in Urlaub. Ich mache das zum Beispiel nicht, weil ich eher lieber zweimal in einer Sterne-Gastronomie essen gehe, als einmal in Urlaub zu fahren. Und das sollte man sich auch lange überlegen, wovon man eigentlich mehr hat. Das hat für 400 Euro all-inclusive irgendwo eine Woche hinfliegen oder sagen, hey, ich gönne mir eine Nacht in einem Top-Restaurant, Hotel mit Restaurant. Dieses Recht sollte sich jeder nehmen und das ist das, was einen persönlich, glaube ich, auch weiterbringt.
Das finde ich sehr sympathisch, weil ich will mir gar nicht ausmalen, was ich bei 400 Euro all-in fünf Raster vorgesetzt kriege.
Ja. Ja, das ist genau der Punkt, das tut man sich nicht an. Und wenn man sich anguckt, das gibt's in jeder Gegend, gibt's gute Gastronomie, das gibt's überall. Und einfach mal sagen, ich bleibe eine Woche daheim und gehe jeden Abend in ein anderes Restaurant, in dem ich noch nicht war.
Coole Idee. Stimmt. Ja. Ja, super. Das hat richtig viel Spaß gemacht wieder. Genauso noch mehr, weil länger als ich begegnet. Das war richtig geil. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dir, lieber Hörer, stellen wir natürlich die Internetadresse nochmal ein und wie du hier zu Brauart kommst, das wirst du am Sausenheimer Honigsack.
Ja, genau.
So unterhalb. Ne? Und das können wir dir wirklich nur richtig nah ans Herz legen, wirklich empfehlen. Das sind richtig geile Biere, die du hier bekommst bei Matthias und ja, fahr daher. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du das irgendwie nicht über online bekommst. Eine Fahrt in die Pfalz lohnt sich immer. Und dann nebenher nimmst du noch ein Kilo Spaschel mit und ein schönes Schinkel daheim und dann ist gut.
Definitiv. Schön, dass ihr da wart.
Ja, also für uns war das ein total cooler Genuss heute, mit dir zu reden, deine Biere zu genießen. Und dir, liebe Zuhörer, wünschen wir wie immer an dieser Stelle auch ganz viel Spaß beim Genießen und Sammeln der neuen Eindrücke. Ciao.
Ciao. Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.